Kurkuma und der Wirkstoff Kurkumin kennst du wahrscheinlich, wenn du dich schon mal mit Naturheilkunde auseinandergesetzt hast. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass nur wenige Menschen tatsächlich das komplette Potenzial von Kurkuma wirklich ausschöpfen und kennen. Und in diesem Video möchte ich dir mal einen Überblick zu diesem wirklich mächtigen Werkzeug geben und dir auch erklären, wie du es genau anwendest, welche Form du am besten wählst und welche Dosierung. Mein Name ist Joshua und willkommen bei Schnell, einfach, gesund.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Was ist eigentlich Kurkumin? Vielleicht hast du ja noch nicht davon gehört, dann hier kurz ein Einblick. Kurkumin ist der primäre Hauptwirkstoff aus der Kurkuma-Wurzel. Kurkuma-Wurzel kennst du vielleicht aus der Küche oder du kennst das Kurkuma-Gewürz. Und Kurkuma als Gewürz wird schon in der ayurvedischen und in der chinesischen Medizin seit mindestens 6000 Jahren eingesetzt. Also es ist ein wirklich sehr altes und bewährtes Heilmittel mit normalerweise einer sehr milden Wirkung. Und heutzutage macht man eben häufig Extrakte daraus, das heißt man extrahiert den Hauptwirkstoff Kurkumin und stellt da nochmal besonders starke, besonders entzündungshemmende Wirkungen fest. 1815 wurde Kurkumin als erstes von Henri Auguste Vogel und Pierre-Joseph Pelletier isoliert und dann ab 1910 wurde die chemische Struktur entschlüsselt und mit der Zeit hat man festgestellt, wie stark eigentlich dieses Molekül ist. Und die Wissenschaft und auch die pharmazeutische Industrie forscht natürlich sehr intensiv daran, auch einfach Kurkumin zu isolieren als einzelner Wirkstoff und ihn therapeutisch anzusetzen, weil er gewisse Vorteile gegenüber den klassischen nicht-steroiden Entzündungshemmern wie Ibuprofen hat. Was man an der Stelle wichtig ist zu erwähnen, in der Wissenschaft wird dann häufig nur Kurkumin angeschaut. Kurkumin ist übrigens nicht ein Wirkstoff, sondern das ist eine Wirkstoffgruppe, zu der drei Kurkuminoide gehören. Das heißt, wenn ich von Kurkumin in diesem Video spreche, dann meine ich eigentlich diese verschiedenen Kurkuminoide kombiniert. Und was eben viele Menschen vergessen, ist, dass die eigentliche Wurzel, die Kurkuma-Wurzel, wesentlich mehr interessante Wirkstoffe enthält. Ja, da sind verschiedene ätherische Öle drin, verschiedene Terpene, verschiedene Aromastoffe, die natürlich alle synergetisch wirken, so wie das in der Natur ist. Und deshalb hat man festgestellt, dass wenn man nur Kurkumin gibt, die Wirkung nicht so gut ist, wie wenn man eben Kurkumin mit dieser Matrix zusammengibt. Aber da kommen wir später noch dazu, welche Form denn eigentlich am besten geeignet ist. Wie wirkt Kurkumin im Körper? Was man häufig hört, ist einfach, Kurkumin wirkt entzündungshemmend. Aber was heißt es eigentlich? Was sind eigentlich Entzündungen? In dem Fall, wenn wir bestimmte Umwelteinflüsse haben, die unsere Zelle triggern, wird der NFKB-Signalweg aktiviert. Und der reguliert verschiedene Entzündungszytokine, nennt man das, wie Interleukin-1-Beta, Interleukin-6, TNF-Alpha ist ein bekanntes Zytokin. Und wenn eben NFKB an die Zelle andockt, an den Zellkern, dann werden diese Entzündungszytokine vermehrt transkribiert. Das ist ein Transkriptionsfaktor der NFKB. Und was Kurkumin quasi macht, ist, es hält dieses NFKB im Zytosol, das ist das Nichts in der Zelle, die Flüssigkeit, sodass diese Entzündungszytokine nicht freigesetzt werden können. Wenn sie freigesetzt werden, dann können diese nämlich auch in andere Zellen gelangen und dort geht dieser Kreislauf von vorne los und so entsteht eine Entzündungskaskade. Das Wort hast du vielleicht auch schon mal gehört. Was einfach bedeutet, dass eine Zelle die nächste Zelle ansteckt und dann ist das ganze Gewebe irgendwann entzündet und dann werden verschiedene Immunzellen rekrutiert und wir haben eine chronische Entzündung. Und chronische Entzündungen sind ein Haupttreiber hinter vielen modernen westlichen Erkrankungen, von Diabetes über wahrscheinlich auch Alzheimer hinweg. Außerdem moduliert Kurkumin auch andere Entzündungswege. Hier sind die Cyclooxygenasen oder auch die COX-Enzyme zu nennen. Es gibt COX-1 und COX-2. Und um jetzt nochmal auf den Vergleich mit zum Beispiel Ibuprofen zurückzukommen. Ibuprofen blockiert sowohl COX-1 als auch COX-2. Und das hat den Nachteil, dass COX-1 tatsächlich wichtige Funktionen hat, wie auch die Darmschleimhaut zu regenerieren und auch in der Blutgerinnung eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wenn wir COX-1 blockieren, das ist nicht so optimal. COX-2 zu blockieren ist kurzzeitig ganz gut, um Entzündungen zu senken. Das macht Ibuprofen auch. Und der Unterschied ist eben, dass Kurkumin nur COX-2 blockiert Und somit ist es selektiver und hat weniger Nebenwirkungen in der Entzündungshemmung und auch in der Schmerzlinderung. Was Kurkumin noch kann, ist, es ist ein starkes Antioxidant. Es ist nämlich ein sogenanntes Polyphenol, das Wort hast du vielleicht schon mal gehört. Und Polyphenole haben an sich die Eigenschaft, dass sie freie Elektronen abgeben können und somit Radikale in der Zelle neutralisieren, sowohl oxidativen als auch nitrosensitiven Stress. Und oxidativer, nitrosensitiver Stress ist insofern schlecht, weil es bestimmte Zellbestandteile, die Zellmembran, Proteine, Lipide, auch die DNA schädigen kann. Und quasi Kurkumin kann davor schützen. Kurkumin sorgt aber auch dafür, dass die zelleigene, die körpereigene antioxidative Kapazität gesteigert wird. Ja, der Körper kann sich selber besser gegen freie Radikale schützen. Und durch diese direkte und indirekte antioxidative Wirkung hat hier Kurkumin nochmal schönes therapeutisches Potenzial bei bestimmten Krankheitsbildern, Indikationen. Kurkumin als Wirkstoff hat nur leider das Problem, dass die Bioverfügbarkeit, also die Aufnahme im Körper, sehr, sehr gering ist. Und auch wenn es dann aufgenommen wird, wird es super schnell verstoffwechselt, sodass es wirklich nur quasi sehr akut Entzündungen lindern kann, wenn es überhaupt aufgenommen wird. Und die große Aufgabe in der Forschung ist quasi rauszufinden, wie man Kurkumin besser aufnehmen kann, wie kann man die Bioverfügbarkeit steigern und wie kann man dafür sorgen, dass es langsamer verstoffwechselt wird und quasi eine längere Halbwertszeit im Körper hat und somit dann auch längerfristig entzündungshemmend wirken kann. Und dazu kommen wir dann später auch noch, wenn wir über die verschiedenen Formen sprechen. Sprechen wir mal über verschiedene Anwendungsgebiete und gesundheitliche Vorteile. Einfach aus Zeitgründen werde ich hier nicht die Möglichkeit haben, auf jedes Anwendungsgebiet einzugehen oder auch die Anwendungsgebiete genau im Detail zu erklären. Ich möchte dir einen Überblick geben, was Kurkumin eigentlich kann. Ein wichtiger Punkt ist der Einfluss auf das Gehirn und auf die Stimmung. Man weiß inzwischen aus der Medizin, dass viele kognitive Beschwerden wie Depressionen, Konzentrationsbeschwerden und auch Alzheimer mit Entzündungen zusammenhängen können. Das bedeutet, wenn wir es schaffen, im Gehirn Entzündungen zu lindern, dann kann das positive Einflüsse auf diese Probleme im Gehirn haben. Und Kurkumin kann eben genau das. Es kann einmal Entzündungen im Gehirn reduzieren. Man hat aber festgestellt, dass Kurkumin BDNF aktiviert. BDNF ist ein wichtiger Wachstumsfaktor für neue Nervenzellen, für die Neuroplastizität oder Neurogenese. Das ist natürlich wichtig, wenn wir überhaupt was Neues lernen wollen, wenn wir aber auch einfach dafür sorgen wollen, dass unser ganzes Nervensystem und unser Gehirn gesund, intakt bleibt, sich regenerieren kann. Und was Kurkumin noch kann, es blockiert das MAO-Enzym, welches Serotonin und Dopamin abbaut. Das heißt, im Umkehrschluss, der Körper oder das Gehirn hat mehr Serotonin, mehr Dopamin, was beides wichtige Hormone für unser Wohlbefinden sind. Und das zeigt sich dann eben auch in klinischen Studien mit Menschen. Eine habe ich hier mal rausgesucht. Und zwar hat man hier die Wirksamkeit und Sicherheit von Kurkumin bei wirklich sehr starken Depressionen untersucht. In dieser Studie hat man 60 Teilnehmer genommen und hat sie in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe hat ein klassisches Antidepressivum bekommen, die zweite Gruppe hat Kurkumin bekommen und die dritte Gruppe hat eine Kombination aus dem Antidepressivum und Kurkumin bekommen. Und die Ergebnisse waren ziemlich erstaunlich. Man hat festgestellt, dass in der Kombination mit dem Antidepressivum und Kurkumin man eine 77,8%ige Ansprechrate hat. In der Antidepressivum-Gruppe hatte man eine 64%ige Ansprechrate und in der Kurkumin-Gruppe hatte man eine 62%ige Ansprechrate. Was insofern bedeutet, dass Kurkumin sehr ähnliche Ansprechrate zumindest hat wie das Antidepressivum. Und auch wenn man sich dann die Wirkung, die Verbesserung anschaut, schneidet hier Kurkumin ähnlich oder fast gleich wie dieses Antidepressivum ab, nur natürlich ohne signifikante Nebenwirkungen zu haben. Und was ich damit sagen möchte, Kurkumin kann zumindest in diesem Bereich unterstützend wirken, am besten eben in der Kombination mit einer medizinischen Behandlung. Und das ist jetzt nur eine Studie, die ich rausgesucht habe von vielen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Kurkumin auch die Aufmerksamkeit, die Gedächtnisleistung, die exekutive Funktion verbessern kann und vieles, vieles mehr. Ich bin auch auf eine Studie gestoßen, das fand ich ganz interessant, dass Menschen, die viele indisches Essen verzehren, bessere kognitive Leistung haben. Also vielleicht isst du gerne indisch, ist eine ganz gute Idee. Ganz kurze Unterbrechung. Nährstoffmedizin ist eine der spannendsten Entwicklungen der modernen Medizin und bietet einfach enormes Potenzial für Prävention und Therapie.
Und wenn du dich für Nährstoffe und ihre therapeutische Anwendung interessierst, dann solltest du unbedingt den Nähr- und Vitalstoffcoach kennenlernen. Das ist im Moment die umfangreichste Weiterbildung in diesem Bereich und sogar vor kurzem akkreditiert worden von der Deutschen Ärztekammer. Dort lernst du in über 60 Lektionen alles über die Wirkung der wichtigsten Nährstoffe und wie du sie gezielt einsetzen kannst. Der Kurs bietet dir zudem spezifische Nährstoffprotokolle für die häufigsten Indikationen und regelmäßige Live-Fragerunden. Alles ist fundiert, praxisnah und du kannst es sofort anwenden. Wenn du Interesse hast, vereinbare jetzt ein kostenloses Infogespräch und lass dich unverbindlich beraten. Alle wichtigen Informationen dazu findest du unten in den Shownotes verlinkt. Und weiter geht's mit der Episode.
Ein weiteres Anwendungsgebiet sind Gelenkbeschwerden hier, insbesondere Arthrose, Arthritis und Entzündungen hier im Gelenk- und Knochenbereich. Hier hat man in vielen Studien festgestellt, dass es Besserungen gibt. Es gab vor kurzem ein systemisches Review, das hat mal 23 wirklich Goldstandard-Studien zusammengefasst mit über 2400 Teilnehmern und kam zum Entschluss, dass Kurkumin eben bei Gelenkbeschwerden hilfreich sein kann. Im Durchschnitt konnte Kurkumin eine 10%ige Besserung bringen. Das klingt jetzt erstmal nicht viel. Man muss dran denken, es ist der Durchschnitt und viele Studien benutzen einfach eine sehr geringe Dosierung oder die falsche Form, sodass der Effekt nicht so groß ist. Und andere Studien haben dann natürlich wesentlich bessere Effekte, weil sie auch eine bessere Form verwenden. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Kurkumin auch eine bessere Wirkung bei diesen Entzündungen hat. In meiner Erfahrung mit den Menschen, mit denen ich bis jetzt zusammengearbeitet habe, zeigt Kurkumin deutlich eine Verbesserung bei Gelenkbeschwerden. Unter anderem, weil es Synovialzellen reguliert. Das sind die Zellen, die die Synovialflüssigkeit, also diese Gelenkschmiere produzieren. Und bei Gelenkbeschwerden ist es häufig so, dass entweder zu wenig oder zu viel davon produziert wird. In diesem Anwendungsgebiet würde ich sagen, macht Kurkumin definitiv Sinn mit anderen wirksamen Mitteln gegen Gelenkschmerzen. Hier ist zum Beispiel Hagebutte zu nennen, Kollagen, Weihrauch, diese verschiedenen Entzündungshemmer. Und dadurch hat man wahrscheinlich auch einen besseren Effekt auf die Schmerzen. Kurkumin kann möglicherweise auch bei Autoimmunerkrankungen hilfreich sein. Auch hier gab es vor kurzem eine gute systemische Analyse, bei der man 31 Goldstandardstudien zusammengefasst hat. In denen wurden 10 verschiedene Arten von Autoimmunerkrankungen verglichen und man hat eben mal untersucht, wie ist der Einfluss von Kurkumin auf diese. Und von diesen 10 konnten auf jeden Fall bei 3 Autoimmunerkrankungen gezeigt werden, dass Kurkumin deutliche Verbesserungen bringt. Das ist einmal Psoriasis, also ist rheumatoide Arthritis und es ist Colitis ulcerosa. Bei den 7 anderen konnte man bei 6 feststellen, dass es eine Besserung gab, aber die jetzige wissenschaftliche Evidenz ist einfach noch nicht so stark, weshalb dieses Review dann sich dazu nicht ausspricht. Aber einfach, wenn man sich die Wirkmechanismen von Kurkumin überlegt, die Entzündungshemmung, die Immunmodulation, macht es schon Sinn zu erwarten, dass es in gewisser Weise bei Autoimmunerkrankungen unterstützend wirken kann. Ein weiteres Anwendungsgebiet sind Darmbeschwerden. Und auch hier im Darmbereich spielen natürlich Entzündungen eine große Rolle. Und in einer Studie hat man zum Beispiel festgestellt, dass Kurkumin-Supplementation eine 69% höhere Darmdiversität mit sich bringt. Das sind starke Zahlen. Und was man vielleicht hierzu sagen kann, dieses Thema Darmdiversität, da denken viele Menschen einfach nur an Ballaststoffe und Präbiotika. Ja, man muss mehr Präbiotika zuführen und dann hat man mehr Darmbakterien und die sind vielzählig und ausgeglichen. So leicht ist es in den meisten Fällen nicht. Das funktioniert bei gesunden Individuen. Wenn Menschen starke Darmentzündungen haben, dann vertragen sie meistens gar keine Präbiotika. Es tut ihnen nicht gut. Und hier macht es dann meistens Sinn, einfach Entzündungen zu lindern und dadurch kann sich das Darmmikrobiom schon selber regulieren und kann auch die Vielfalt wieder ein bisschen mehr aufbauen. Und sowas zeigt sich dann auch bei Kurkumin. Was man zu der Studie dazu sagen muss, es gibt Responder und es gibt Non-Responder. Also Leute, die reagieren darauf, die haben diesen starken Diversitätsschub und es gibt Menschen, die reagieren gar nicht drauf. Und das gilt für fast alles, was ich dir hier erzähle. Kurkumin kann entweder eine Wirkung zeigen oder eben nicht. Ein Versuch ist es wert. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und auch mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und denen ich Kurkumin über die Jahre empfohlen habe. In einer weiteren Studie hat man Reizdarmpatienten genommen. Es waren insgesamt 500 Probanden, die zwischen 72 und 144 Milligramm Kurkumin bekommen haben. Also keine hohen Dosierungen, muss man dazu sagen. Und am Ende dieser 8 Wochen hatten die Patienten zwischen 53 und 60% weniger Symptome. 60% der Teilnehmer galten sogar nach diesen 8 Wochen nicht mehr als reizt am Patienten. Also die Kriterien haben nicht mehr zugestimmt. Sie hatten nicht mehr genug Symptome, um als reizt am Patient eingeordnet zu werden. Eine Studie würde ich dazu gerne noch vorstellen, und zwar waren es hier 77 Teilnehmer mit Verdauungsbeschwerden, und denen hat man auch über 8 Wochen hinweg 500 Milligramm Kurkumin gegeben. Und die Teilnehmer hatten durchschnittlich 28% weniger Verdauungsbeschwerden. Und was ich dabei sehr interessant fand, sie hatten 58% weniger Angststörungen oder Angsterscheinungen. Ja, da merkt man, wie stark diese Darm-Hirn-Achse ist. Wenn wir den Darm beruhigen, wenn wir hier Entzündungen lindern, hat das auch direkten Einfluss auf unser Gehirn und auf unsere Wahrnehmung der Welt. In diesem Fall eben weniger Angst. Weiteres Anwendungsgebiet ist Diabetes oder einfach die Blutzuckerkontrolle. Hier hat sich nämlich auch festgestellt, dass Kurkumin auf jeden Fall das Potenzial hat, den nüchternen Blutzucker, aber auch den Langzeitblutzucker, den HbA1c-Wert, zu senken. Was es für Diabetiker und besonders für Prädiabetiker interessant macht. In einer Studie hat man nämlich 240 Prädiabetiker genommen, also Menschen, bei denen schon so eine Insulinresistenz eingesetzt hat. Und man hat ihnen Kurkumin gegeben. Und man hat festgestellt, dass in der Gruppe, die das Placebo bekommen hat, 16% dann Diabetes entwickelt haben im Laufe dieser Studie. Und in der Kurkuma-Gruppe waren es 0%. Also zumindest in dieser Studie konnte Kurkumin den Verlauf zu Diabetes komplett stoppen. Ein großes Problem bei Diabetes sind die sogenannten Advanced Glycation End Products. Das sind Produkte, die entstehen, wenn Zuckermoleküle mit anderen, vor allem Proteinen, aber auch anderen Molekülen interagieren, sich so zusammenschleusen, und diese wirken besonders aggressiv und können dann oxidativen Stress in den Blutgefäßen, aber auch in Geweben anrichten. Und hier hat man auch festgestellt, dass Kurkumin die Rezeptoren, an denen diese AGEs andocken, blockieren kann. Die Rezeptoren nennt man übrigens RAGE, also wie Wut, die heißen tatsächlich so. Und damit kann quasi oder können negative Effekte durch einen zu hohen Blutzucker, durch Diabetes, auch in gewisser Weise ausgeglichen werden. Ein Anwendungsgebiet möchte ich hier noch ganz vorsichtig anschneiden, und zwar ist das einfach die adjuvante Krebstherapie. Adjuvant bedeutet immer zusätzlich zu einer medizinischen normalen Versorgung, in den meisten Fällen Chemotherapie. Tatsächlich ist Kurkumin die bestuntersuchteste natürliche Substanz in der adjuvanten Therapie. Und man geht davon aus, dass es bei Krebs unterstützend wirken kann. Um eine Studie zu zitieren, es kann ein potenzieller Bestandteil eines neuen Protokolls zur adjuvanten Chemotherapie betrachtet werden. Es kann als Chemosensibilisator wirken, also einfach dafür sorgen, dass die Chemotherapie besser anspringt und auch die Nebenwirkungen geringer ausfallen. Hier ist auch ein Anwendungsgebiet tatsächlich äußerlich, also Kurkumin als Gel, um die Strahlenschäden zu minimieren, oder eben auch innerlich. In den Studien, in denen man Menschen Kurkumin bei Krebs innerlich gegeben hat, hat man aber sehr, sehr hohe Dosierungen genommen. Also hier waren es zwischen 800 und auch 4000 Milligramm Kurkumin täglich. Und man stellt eben fest, dass die sogenannten Matrix-Metalloproteasen, das sind wichtige Enzyme in der extrazellulären Matrix, moduliert werden. Es gibt diese Entzündungshemmung, es gibt einen antiproliferativen Effekt und eben auch einen antioxidativen Effekt. Das sind alles Dinge, die mit Krebs zusammenhängen, die hier eher ins Positive gedrückt werden können. Kommen wir mal zur Frage, welche Form von Kurkumin ist die beste? Welche solltest du wählen? Und ich würde dir gerne eine einfache Antwort darauf geben, aber so leicht ist es gar nicht. Über die Jahre haben sich wirklich verschiedenste Kurkumin-Formeln oder Formen entwickelt, mit verschiedener Bioverfügbarkeit und verschiedener Evidenz. Es gab vor kurzem ein schönes Paper, das hat das alles mal so ein bisschen zusammengefasst. Und die teilen die verschiedenen Kurkuminformen in verschiedene Generationen ein. Es gibt Generation 1, das sind ja einfach normale Kurkuminextrakte, meistens mit Piperin, also mit einem Stoff aus schwarzem Pfeffer gemischt, oder BCM95. Die haben eine geringe Bioverfügbarkeit, aber halt eine sehr hohe Evidenz, einfach weil es sie schon sehr lange gibt. Dann gibt es die zweite Generation, die quasi oben drauf liegt. Die haben eine bessere Bioverfügbarkeit, aber auch eine weniger wissenschaftliche Evidenz. Hier ist zum Beispiel liposomales Kurkumin zu nennen oder Terracumin oder Meriva. Alles Dinge, die ich schon ausprobiert habe. Mit liposomalen Kurkumin habe ich persönlich irgendwie das beste Gefühl gehabt und auch die besten Erfolge erzielt. Das ist insofern schön, weil Kurkumin quasi in so Liposome eingeschachtet ist, die wesentlich besser aufgenommen werden können, auch über die Mundschleimhaut. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwann mal Halsschmerzen und ich wurde krank und ich habe tatsächlich dann einfach mit dem liposomalen Kurkumin gegurgelt und hatte da direkt eine Entzündungshemmung. Ich hatte gar keine Schmerzen mehr. Das ist eine schöne Möglichkeit und wenn man dann quasi noch ein bisschen höher geht in die dritte Generation, das sind Substanzen, die eine sehr gute Bioverfügbarkeit haben. Hier ist zum Beispiel Longvida oder Curcufin zu nennen. Longvida ist ein sehr gutes Produkt, das habe ich auch eine Zeit lang benutzt. Hat meines Wissens nach ca. 256 Mal eine bessere Bioverfügbarkeit als normales Kurkuma und hält sich eben auch sehr, sehr lange im Körper. Unser Partner Edubeli hat das zum Beispiel. Ich muss dazu sagen, diese dritte Generation an Präparaten, die ist natürlich teurer und es hat eine bessere Bioverfügbarkeit. Das heißt, man muss abwägen. Ich muss persönlich sagen, ich finde Präparate der zweiten Generation absolut ausreichend, sind günstiger und machen am meisten Sinn. Das ist das, worauf ich setzen würde. Also liposomales Kurkumin oder Terracomin finde ich auch sehr empfehlenswert. Das wären zwei Formen. Oder was man eben auch machen kann, ist eine sehr gute Idee, ist ein normales Kurkumin-Extrakt zu nehmen und das mit anderen Entzündungshemmern, anderen natürlichen Substanzen zu kombinieren. Reishi, Cordyceps, also diese Vitalpilze machen hier Sinn, Weihrauch, Ingwer, Zimt, Extrakte, gibt es auch ein schönes Kombipräparat von Naturtreu. Und dann haben wir eben auch eine sehr schöne synergetische Wirkung und einen guten therapeutischen Effekt. Das heißt, hier sind eigentlich die drei Möglichkeiten, die man hat. Und man muss für sich selber abwägen, wie viel Geld möchte man investieren, was hat man vielleicht auch für einen Bedarf, was hat man für eine Indikation. Es bleibt die Frage, wie viel Kurkumin sollte man nehmen? Prinzipiell ist Kurkumin ein sehr sicheres Nahrungsergänzungsmittel. Es treten kaum Nebenwirkungen auf. Und in menschlichen Studien hat man auch bis zu 8 Gramm täglich benutzt und da ist nicht, also nichts Negatives passiert. Man muss dazu wissen, bei Kurkumin gilt wahrscheinlich, höhere Dosierungen sind nicht unbedingt effektiver. Also man kann schon davon ausgehen, dass 200 Milligramm wesentlich effektiver sind als 100 Milligramm und 500 nochmal mehr. Aber ab einem gewissen Punkt, ab 1000, steigert es sich nicht mehr stark. Denn meiner Meinung nach sind 500 Milligramm bis 1500 Milligramm eine gute Dosierung. Für die meisten Menschen ist es aber eher im unteren Bereich, 500 bis 1000 Milligramm. Da ist man sehr, sehr gut dabei. Und wenn man da noch ein gutes Präparat wählt, zeigt es bei vielen Menschen auf jeden Fall positive Effekte in den verschiedenen Bereichen. Was ich nicht machen würde, ist normales Kurkuma-Pulver hochdosiert einnehmen. Das bringt tatsächlich nicht viel und da kriegt man auch einfach teilweise Durchfall. Und bei Frauen kannst du den Eisenwert senken, weshalb wenn Frauen zu viel Kurkuma nehmen, können sie auch eine Anämie bekommen. Das ist super selten, aber ich wollte es einfach mal hier erwähnen. Man kann aber schon einfach zum Würzen immer mal Kurkuma benutzen und so diese Extra-Dosis ein bisschen mitnehmen. Das zeigt sich auch in Studien, dass alleine das Würzen schon hilfreich sein kann. Ja, das sind so die Dosierungsmöglichkeiten, die man hat. Bei Dosierungen empfiehlt sich natürlich immer im unteren Bereich zu starten, zu gucken, hey, wie reagiert mein Körper drauf und dann gegebenenfalls auch noch zu steigern. Was bei der Einnahme auch noch wichtig zu erwähnen ist, die meisten Formen können besser mit Fett aufgenommen werden. Ja, also nimm Kurkumin nicht unbedingt nüchtern, nimm es vor einer Mahlzeit, vor einer fetthaltigen Mahlzeit für die optimale Aufnahme. Und was du auch immer noch dazu nehmen kannst, ist schwarzer Pfeffer oder Piperin. Auch das kann die Bioverfügbarkeit auch nochmal weiter erhöhen. Ja, soviel zum Thema Kurkuma und Kurkumin. Jetzt hast du mal einen wirklich schönen Überblick über diesen Wirkstoff, so wie es das wahrscheinlich auf YouTube noch gar nicht gibt. Und in diesen Videos stecken sehr viel Arbeit. Das heißt, wir würden uns einfach freuen, wenn du uns unterstützt über ein Abonnement, also wenn du einfach abonnieren drückst oder auch einen Daumen nach oben gibst. Ich danke dir fürs Zuschauen. Mein Name ist Joshua und das war's mit Schnell, Einfach, Gesund. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.